Fahrzeuge. Das U-Bahn-Netz ist in Kleinprofil (U1 bis U4) und Großprofil (U5 bis U9) getrennt. Die Bezeichnungen Groß- und Kleinprofil beziehen sich dabei auf die Größe der Wagenkästen. Die Wagen des Großprofils sind 2,65 Meter breit und 3,40 Meter hoch, die des Kleinprofils nur 2,30 Meter breit und 3,10 Meter hoch. Technisch handelt es sich um zwei verschiedene Bahnnetze. Beide Netze benutzen die Normalspur 1435 mm und fahren mit Gleichstrom mit einer Spannung von 750 Volt. Da Großprofil und Kleinprofil unterschiedliche Stromschienenkonstruktionen verwenden, ist prinzipiell kein gemeinsamer Betrieb auf der gleichen Strecke möglich. Die Stromabnehmer der Fahrzeuge der Kleinprofillinien bestreichen die Stromschiene von oben, die der Fahrzeuge der Großprofillinien von unten. Jedoch fuhren in den Jahren 1923 bis 27 auf der Nord-Süd-Bahn, heute U6, und von 1961 bis 78 auf der Linie E, heute U5, auch Kleinprofilwagen, deren Stromabnehmer für Großprofillinien angepasst wurden und die mit zusätzlichen Holzbohlen versehen wurden, um die Lücke zwischen Bahnsteigkante und Zug zu verringern. Sie wurden von den Berlinern spöttisch Blumenbretter genannt. Auch die Polarität der Stromschienen ist unterschiedlich. Beim Kleinprofil ist die Stromschiene der positive, das Gleis der negative Pol. Beim Großprofil ist es umgekehrt. In Ost-Berlin wurde die Polarität des Streckenabschnittes Thälmannplatz-Otto-Grotewohl-Straße, Pankow-Wineta-Straße mit der gleichen Polarität wie beim Großprofil betrieben. Nach der Wende wurde von der BVG dieser Unterschied in der Polarität der Kleinprofilstrecken wieder rückgängig gemacht, obwohl er technische Vorteile hat. Die Korrosion der Metallteile im Tunnel ist durch die Polarität des Großprofils geringer. Die neueste U-Bahn-Baureihe heißt im Großprofil H und im Kleinprofil HK. Die ältesten noch eingesetzten Fahrzeuge sind im Großprofil von der Baureihe F74 und im Kleinprofil die Baureihe A364. Alle Züge der Berliner U-Bahn machen mit akustischen und teils optischen Signalen auf die nächste Station bzw. die Türschließung aufmerksam. Kleinprofil. Für die erste Berliner U-Bahn-Strecke wurden zwei Probefahrzeuge bei der Kölner Waggonfabrik von der Zypern und Charlier bestellt. Eines dieser Fahrzeuge wurde 1908 von Kaiser Wilhelm II. Befahren und daher später Kaiserwagen genannt. Hier wurde schon festgelegt, dass der Wagenkasten 2,30 Meter breit sein sollte. Damals orientierte sich die Hoch- und U-Bahn noch sehr an der Straßenbahn. Die ersten Serienfahrzeuge, die passend dazu A1 genannt wurden, entstanden 1901 in der Betriebswerkstatt Warschauer Brücke. Bei der Eröffnung der U-Bahn 1902 waren 42 Trieb- und 21 Beiwagen zum Betrieb bereit. Sie besaßen im Gegensatz zu den zwei Probefahrzeugen Längssitze, die als bequemer galten. Dies ist bis heute beibehalten worden. Die Fahrzeuge konnten damals bis zu 50 km/h schnell fahren. Von 1906 bis 1913 kamen Fahrzeuge der inzwischen fünften Lieferung hinzu, die jedoch, anders als die vorigen, bessere Zugsteuerungen erhielten. Damit war nun endlich die dringend notwendige Bildung von 8 Wagenzügen möglich. Eine Besonderheit, die es heute nicht mehr gibt, war, dass die U-Bahn-Züge damals auch Raucherabteile bis 1976 sowie die zweite und dritte Wagenklasse besaßen. Die Klassen wurden erst 1927 aufgegeben. 1926 kamen zu den bisher vorhandenen Zügen auch noch die der damals autarken Schöneberger U-Bahn hinzu, die eigene Fahrzeuge bauen ließ. Da jedoch eine Anbindung an das restliche Netz immer geplant war, wurden die Züge nach den Maßen der Hochbahngesellschaft gebaut. Von 1928 bis 1929 kam eine neue Baureihe des Kleinprofils hinzu, die A2-Wagen. Deren auffälligstes Merkmal war, dass sie nur 3 Fenster zwischen den beiden Schiebetüren hatten. Bei den Berlinern wurden diese Züge Amanullah-Wagen genannt, da der 1928 Berlin besuchende afghanische König Amanullah angeblich einen dieser Züge gesteuert hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine neue Baureihe für die bis dahin eingesetzten Fahrzeuge dringend notwendig, weil die Züge im Krieg sehr gelitten hatten. Damals wurde der neue Zugtyp A3 entwickelt, der sich stark am großen Bruder DL im Großprofil orientierte. Davon gab es 3 Lieferungen in den Jahren 60/61, 64 und 66. Da sie aber aus Stahl gefertigt waren, hatten die Züge einen höheren Stromverbrauch als die Vorgängerbauarten. Deshalb wurde auf der Basis des Typs A3 der Typ A3L entwickelt, der aus Leichtmetall gefertigt wurde. Bei beiden Reihen ging man wieder zum Doppeltriebwagensystem über, sodass keine Beiwagen mehr benötigt wurden. 1982 gab es eine leicht modifizierte Kleinserie, bei der aber darauf geachtet wurde, dass sie immer noch im Zugverband mit anderen Zügen fahren konnte. Sie wird als A3L82 bezeichnet. Während in West-Berlin immer neuere Fahrzeuge gebaut und gefahren wurden, fuhren in Ost-Berlin noch immer die A1 und A2 Züge aus der Vorkriegszeit. Erst 1975 erhielt die Strecke Thälmannplatz-Pankow 4 Doppeltriebwagen als Protofahrzeuge des Typs G der neuen Serie G1. Wie schon früher wurden Längssitze eingebaut. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 70 km pro Stunde. Die kleinste Einheit bei diesen Zügen war ein Vierwagenzug, bestehend aus 2 Doppeltriebwagen. Nach einer intensiven Erprobungszeit begann das LEW Hennigsdorf ab 1978 mit der Produktion. Bei den nun produzierten Fahrzeugen lagen zwar die Fensterunterseiten tiefer und es gab ein verändertes Frontbild, doch technisch blieben sie unverändert. Bis 1982 wurden 114 Wagen produziert. Es gab noch 24 weitere, die jedoch leihweise nach Griechenland für eine dortige Schnellbahn überführt wurden. Sie kamen 1984/85 wieder zurück nach Berlin. Im Jahre 1988 erfolgte eine neue Lieferung von G1-Zügen, die jedoch eine andere technische Ausrüstung hatten und daher nicht mehr mit den älteren Fahrzeugen kuppelbar waren. Aufgrund dieser Unterschiede erhielt diese Serie das Kürzel G1-1. Der Volksmund nannte diese Züge Gisela. Eine Besonderheit der G-Züge ist, dass sie nicht wie andere Kleinprofilbaureihen 3 Türen an einer Seite, sondern nur 2 hatten. 50 Doppeltriebwagen werden 2005 bis 2007 modernisiert und umgebaut. Unter anderem wird jetzt ein Mehrzweckbereich für Fahrräder, Kinderwagen und Gepäck geschaffen. Diese Umbauten werden als G1-1E geführt. In den Jahren 1993 bis 1995 wurde wiederum eine neue Serie von Kleinprofilzügen für die BVG gebaut. Sie orientierten sich an den A3L82, wurden innen nun grau gestrichen und nicht wie die früheren Züge mit Holz ausgestattet. Sie waren nicht nur aus diesem genannten Grunde anders, sondern besaßen als erste Kleinprofilreihe die Drehstromantriebstechnik. Die Züge bekamen das Kürzel A3L92. In Anlehnung an die Großprofilbaureihe H entstanden im Jahre 2000 4 Prototypen mit dem Serienkürzel HK, die früher noch mit A4 bezeichnet werden sollten. Im Gegensatz zum Vorbild im Großprofil sind diese Züge nicht mehr ganz durchgängig. Ein 8-Wagenzug kann in 2 Vierwagenzüge getrennt werden. Die Auslieferung der Serienfahrzeuge dieser Baureihe begann Mitte 2006. Heute fahren nur noch Züge der Baureihen HK, G1 und A3. Für das Großprofil, das mit einer Wagenkastenbreite von 2,65 Meter wesentlich breiter als das Kleinprofil ist, bestellte die Stadt Berlin als Auftraggeberin der neuen Nord-Süd-U-Bahn zu Beginn des 20. Jahrhunderts 2 Wagen bei der Fabrik Linke Hoffmann aus Breslau. Sie wurden 1914 ausgeliefert und bei der Firma Siemens erprobt. Durch die größeren Wagen, bei denen es 111 Fahrgastplätze gab, erhoffte sich Berlin beim Bau der Bahnsteige Geld sparen zu können, da wenige Wagen ausreichen sollten, um die Fahrgäste zu befördern. Dies stellte sich als Problem heraus, das erst in den 50er bzw. 90er Jahren durch eine Bahnsteigverlängerung gelöst werden konnte. Auch für die U-Bahn der AEG, der heutigen U8, wurden 2 Prototypen bei der Kölner Waggonfabrik van der Zypen und Charlier bestellt. Sie wurden 1916 gebaut, kamen jedoch nie zum Einsatz. Die Eisenbahndirektion Berlin benutzte die 2 Züge ab 1921 auf einer Vorortstrecke. Da Berlin bzw. die Nord-Süd-Bahn AG zur Eröffnung der Strecke Hallesches Tor – Stettiner Bahnhof noch keine dafür notwendigen Großprofilzüge besaß, wurde die Betriebsführung an die noch private Hochbahngesellschaft abgegeben, die nun auf dieser Strecke Kleinprofilzüge mit angebauten seitlichen Holzbrettern fahren ließ – Blumenbretter. Erst als die Inflationszeit überwunden war, konnten endlich Großprofilzüge bestellt werden. 1924 wurden die ersten 16 Trieb- und 8 Beiwagen ausgeliefert. Da sie an der Stirnfront große ovale Fenster besaßen, wurden sie auch Tunneleulen genannt. Ein Wagen war 13,15 Meter lang und besaß drei Doppelschiebetüren. Die Serie bekam die Typenbezeichnung B1. 1927 bis 28 wurden weitere 20 Triebwagen und 30 Beiwagen an die Nord-Süd-Bahn AG ausgeliefert. Mit ihrem verbesserten Antrieb bekamen sie das Kürzel B2. Die letzten B1 und B2 Züge wurden im Sommer 1969 ausgemustert. Schon 1926 wurden die ersten Wagen des Typs C1 erprobt. Sie waren 18 Meter lang. Nach ihrer eingehenden Untersuchung kam es zur Serienauslieferung mit den Typen C2 und C3. Die Züge der Bauarten C2 und C3 waren zwar äußerlich gleich, in ihrer Ausrüstung jedoch sehr unterschiedlich. Die C2-Züge bekamen eine Schaltwerksteuerung, die C3 dagegen eine Schützensteuerung. 1930 wurden die ersten C4-Wagen ausgeliefert, bei denen zum ersten Mal auch Aluminium als Konstruktionsstoff verwendet wurde. Dabei konnte 12% Gewicht eingespart werden. Vor allem die C3 und einige C2-Züge beschlagnahmten die sowjetischen Besatzer 1945, die damals in der Betriebswerkstatt Friedrichsfelde stationiert waren. Die Züge wurden nach Moskau abtransportiert, wo sie in der dortigen Metro als Baureihe B bis 1966 eingesetzt wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Wagenbestand der Berliner U-Bahn schon sehr zerschlissen, sodass neue Serien gebaut werden mussten. Ab 1957 begann die Serienlieferung des neuen Typs D, der noch aus Stahl gebaut wurde und daher sehr schwer war. 1965 wurde der Typ DL entwickelt, der technisch den D-Zügen entsprach, jedoch größtenteils aus Leichtmetall gebaut war. Dadurch konnte man etwa 26% Gewicht einsparen. Ebenso wie bei früheren Zügen baute man hier Längssitze ein. Da die BVB, die Ostberliner Verkehrsbetriebe, für ihre Neubaustrecke nach Hönow weitere Züge brauchten, kaufte sie bei der BVG 98 Wagen. Dort wurden sie als D1 bezeichnet. Selbstverständlich bekamen sie damals aktuelle Ostberliner Lackierung in Elfenbein und Gelb. Die letzten Züge dieser Bauart wurden Ende 2004, Anfang 2005 ausgemustert. Am 27. Februar 2005 erfolgte eine der traditionellen Abschiedsfahrten auch für diese Baureihe. In Ostberlin sah die Fahrzeuglage sehr schlecht aus. Da, wie schon erwähnt, die C-Züge abtransportiert wurden, hatte man keine Großprofilfahrzeuge für die Linie E. Hier benutzte man, wie schon in den Anfangsjahren des Großprofils, noch verbliebene Kleinprofilfahrzeuge mit seitlich angebauten Profilen als Blumenbretter bekannt geworden. Diese Züge bekamen den Namen A1K. 1958 erstellte das VEB-Waggonbau Ammendorf zwei Prototypen des neuen Zugtyps E1. Da dieser jedoch aus Stahl gebaut war, erlangte er ein enormes Gewicht, das viel zu viel Energie verbrauchen würde. Deshalb beließ man es bei den Prototypen und verfolgte die Pläne nicht weiter. Auch die Planungen für einen Zugtyp E2 wurden aufgrund politischer Vorgaben 1962 verworfen. Schließlich kamen die Verantwortlichen im DDR-Verkehrsministerium auf die Idee, wegen des S-Bahn-Boykotts in West-Berlin abgestellte S-Bahn-Züge umzubauen. Die Arbeiten begannen im Sommer 1962. Die ersten 6 Züge wurden aus den ersten S-Bahn-Triebwagen der Reihe ET169, die weiteren aus Wagen der S-Bahn-Baureihe 168 vom Typ Oranienburg im Reichsbahn-Ausbesserungswerk Schöneweide bis Ende 1962 umgebaut. Insgesamt 5 Lieferungen dieses neuen U-Bahn-Zugtyps E3 wurden bis 1970 getätigt. Damit konnten nun endlich die Kleinprofilfahrzeuge von der Linie E abgezogen und wieder auf die Linie A verlegt werden, die die Züge aufgrund sehr starker Fahrgastzahlen im Bereich Schönhauser Allee-Alexanderplatz dringend benötigte. Mit dem Weiterbau der Linie E nach Tierpark 1973 zum Elsterwerder Platz 1988 sowie Hönow 1989 wurden trotz der Übernahme von D-Wagen aus West-Berlin weitere Serien des E3-Wagens notwendig. Basis dieser Fahrzeuge waren S-Bahn-Wagen der Baureihe 275. Die E3-Züge wurden schon 1994 ausgemustert, da sie nach der Wende in der DDR wegen ihrer veralteten Technik extrem unwirtschaftlich waren. In West-Berlin wurde nach dem Bau der D- und DL-Züge im Oktober 1973 die neue Baureihe F vorgestellt. Das Besondere an diesen Zügen war, dass sie einen längeren Wagenkasten hatten, ebenfalls aus Leichtmetall gebaut waren und eine ganz andere Sitzplatzanordnung hatten. Der neue Zugtyp kam 1974 in Serie. Eine weitere Produktion wurde ab 1976 geliefert. Im Jahre 1980 kam eine weitere Serie vom Typ F79 hinzu, bei der bei einigen Doppeltriebwagen der neuartige Drehstromantrieb ausprobiert wurde. Zudem wurde teilweise zu Längssitzen im Führerstandsbereich zurückgekehrt. Der Drehstromantrieb sollte nun in allen künftigen Baureihen verwendet werden. Er kam bei den Serien F84 und F87, die sich aber nicht grundlegend unterschieden, zum Einsatz. Neuartig waren die Schwenkschiebetüren und die Innenwandverkleidung in brauner Farbe. Ab 1990 beschaffte die BVG weitere Züge, die nun als F90, F92 bezeichnet wurden. Auch hier gab es nur wenige Unterschiede, zum Beispiel wurde die Türautomatik verbessert, die Türen schlossen wesentlich leiser. Die Inneneinrichtung wechselte von braun zu grau. Mitte der 90er Jahre beschloss die BVG, einen grundlegend neuen U-Bahn-Zug in Auftrag zu geben. Hauptgrund dafür waren Forderungen seitens der Politiker und der Fahrgastverbände, für ein höheres Sicherheitsgefühl der Fahrgäste im Zug zu sorgen. Man einigte sich daher auf einen nun komplett durchgehbaren Zug, der nunmehr die früher üblichen Längssitze erhielt. Die Reihe bekam die Bezeichnung H. 1995 kamen die ersten Prototypen H95 zur BVG. 1998 und 2000 wurden weitere Serien bei Attrans, später Bombardier, produziert. Sie tragen die Typenbezeichnung H97 und H01. Im Innenraum wurden vor allem die Farben Weiß und Gelb verwendet. Die einzelnen Wagenteile können nur noch in der Werkstatt getrennt werden. Heute fahren im Berliner Großprofilnetz nur noch die Züge der Baureihen F und H.
Zurückbleiben, bitte.
Werkstätten der U-Bahn. In Berlin gibt es derzeit eine Kleinprofil- und 3 Großprofilwerkstätten. Die Werkstätten werden in Hauptwerkstatt und Betriebswerkstatt unterschieden. Bei Betriebswerkstätten finden nur kleinere Arbeiten, zum Beispiel Scheibentausch oder Graffiti-Beseitigung, statt. Bei Hauptwerkstätten werden hingegen auch die alle paar Jahre nötigen Hauptuntersuchungen durchgeführt. Außerdem können die U-Bahn-Züge in diesen Werkstätten im Gegensatz zur Betriebswerkstatt auch von den Achsen gehoben werden. Betriebswerkstatt Grunewald. Die Werkstatt Grunewald ist zurzeit die einzige Kleinprofilwerkstatt, mit Ausnahme der Hauptwerkstatt Seestraße, da dort auch teilweise Kleinprofilzüge gewartet werden. Die Werkstatt, die am 21. Januar 1913 eröffnet wurde, befindet sich direkt am oberirdischen Bahnhof Olympiastadion. Im Jahre 1913 war die Werkstatt mit einer Wagenhalle errichtet worden. In den folgenden Jahren kamen 3 weitere Hallen hinzu. Die Halle 2 1924-25, die Halle 3 1926 und die Halle 4 1927. Im Zweiten Weltkrieg brannte der Großteil des Betriebsgeländes durch einen Bombenangriff vom 3. September 1943 ab. Der Wiederaufbau war, ähnlich wie beim gesamten U-Bahn-Netz, 1950 fertig. Abgekürzt im Berliner U-Bahn-Jargon heißt die Werkstatt BW Gru. Hauptwerkstatt Seestraße. Die Werkstatt Seestraße wurde 1923 eröffnet, da für die neue Großprofilstrecke C, die heutige U6, eine Werkstatt nötig war. Sie befindet sich nördlich des U-Bahnhofes Seestraße. Insgesamt gibt es dort 17 Gleise, davon gehören 2 zur Hauptwerkstatt und 15 zur Betriebswerkstatt. Eins führt jedoch zur Waschanlage. Da der Platz dort sehr begrenzt ist und das Gelände aufgrund der innerstädtischen Lage nicht erweitert werden kann, ist es geplant, die Werkstatt nach und nach zurückzubauen. Aufgrund von Kosteneinsparungen seitens der BVG werden in der Werkstatt Seestraße inzwischen auch Kleinprofilfahrzeuge gewartet. Das Kürzel im Berliner U-Bahn-Jargon ist BW und HW See. Seit Anfang 2003 befindet sich die Werkstatt im Umbau. Um die Hauptwerkstatt Grunewald schließen zu können, wird die Hauptwerkstatt Seestraße ausgebaut. Aufgrund der beengten Verhältnisse musste dafür die Betriebswerkstatt geschlossen werden. Die Linien gingen an die Betriebswerkstatt Britz Süd U7 und an die Betriebswerkstatt Friedrichsfelde U5. Betriebswerkstatt Friedrichsfelde. Mit dem Bau der Berliner U-Bahn-Linie E der heutigen U5 entstand auch von 1927 bis 1930 die Betriebswerkstatt Friedrichsfelde. Die Werkstatt befindet sich in der Nähe des U-Bahnhofes Tierpark. Die 1930 erbauten Wagenhallen 1 und 2 gehörten damals zu den modernsten im U-Bahn-Bereich. Ein besonderes Ereignis in der Geschichte der Werkstatt ist bis heute, dass zu Ostberliner Zeiten die Kleinprofilzüge der Linie A dorthin gebracht werden mussten, da die Linie A keine Werkstatt hatte. Erst 1993 änderte sich dieser Zustand, als das U-Bahn-Netz von Ost nach West wieder befahrbar war. Das Kürzel der Werkstatt ist BWFI. Betriebswerkstatt Britz Süd. Da zu Westberliner Zeiten immer neue Großprofilstrecken eröffnet wurden, war es Zeit, über eine neue Werkstatt nachzudenken. Die Verlängerung der Linie 7 nach Rudow wurde damals gerade gebaut. Es empfahl sich, dort ein neues Gelände zu erschließen. Der Bau begann 1969 und konnte 1971 fertiggestellt werden. Da das gekaufte Gelände mit einer Fläche von 100.000 Quadratmetern sehr groß war, konnte man danach an weitere Ausbaustufen denken. So wurde 1988 schließlich ein Erweiterungsbau der Betriebswerkstatt vollendet. Sie ist derzeit die modernste und neueste Werkstatt der Berliner U-Bahn. Ihr Kürzel im Berliner U-Bahn-Jargon ist BW Britz. Weitere Werkstätten. Die erste Werkstatt der Berliner Hoch- und Untergrundbahn befand sich am Endbahnhof Warschauer Brücke bzw. in der benachbarten Rudolfstraße. Die 1901 eröffnete Betriebswerkstatt umfasste insgesamt eine 106 Meter lange, 16,5 Meter breite dreischiffige Halle, in der 32 Wagen Platz fanden. Zeitweilig wurden dort auch die Straßenbahnwagen der von der Hochbahn betriebenen Flachbahn gewartet. Mit Teilung des U-Bahn-Netzes zum 13. August 1961 blieb der Bahnhof Warschauer Brücke und die Werkstatt isoliert und wurde nicht mehr für U-Bahn-Zwecke genutzt. 1995 wurde die Halle im Rahmen der Wiedereröffnung des Bahnhofes wiederhergestellt. Sie wird fortan als überdachte Abstellanlage genutzt. Werkstattarbeiten werden in der Betriebswerkstatt Grunewald ausgeführt. Eine weitere ehemalige Werkstatt befand sich am U-Bahnhof Krummelanke, heute auf der Linie U3. Diese war nach der Verlängerung der Wilmersdorf-Dahlemmer Bahn von Thielplatz nach Krummelanke nötig geworden. Die provisorische Werkstatt am Thielplatz konnte aufgegeben werden. Eröffnet wurde sie am 22. Dezember 1929. Der kleine Betriebshof umfasste eine Wagenhalle für 4 Achtwagenzüge sowie Vorrichtungen für das Beheben kleinerer Schäden. Im Rahmen von Sparmaßnahmen als auch durch die fortschreitende Wartungsarmut neuerer Baureihen konnte die Werkstatt zum 1. Mai 1968 geschlossen und die Aufgaben zur wichtigen Werkstatt des Kleinprofils der Betriebswerkstatt Grunewald verlagert werden. Die Wagenhalle ist bis heute von den Streckengleisen der U3 aus zu sehen, wird aber nicht mehr betrieblich, auch nicht für Zugabstellungen genutzt. Unfälle. Bisher gab es in der Geschichte der Berliner U-Bahn nur sehr wenige Unfälle. Das Verkehrsmittel gehört zu den sichersten im Nahverkehr überhaupt. Das bisher schwerste Unglück passierte am 26. September 1908 am damals noch vorhandenen Gleisdreieck. Ein Triebwagenführer hatte ein Haltesignal übersehen und so fuhren 2 Züge auf der Verbindungsweiche aufeinander, sodass ein Teil des einen Zuges vom Viadukt stürzte. Es gab 18 Tote, 21 Personen wurden schwer verletzt. Als Konsequenz wurde das schon oft diskutierte Gleisdreieck umgebaut und an seiner Stelle ein Turmbahnhof errichtet. Hier treffen sich heute die Linien U1 und U2 am noch immer Gleisdreieck genannten Bahnhof. Ein ebenfalls sehr schwerer Unfall geschah am 30. Juni 1965 auf der Linie G der heutigen Linie 9. Auf der Strecke zur Logischer Garten-Hansaplatz war ein Zug aufgrund eines Bremsschadens liegen geblieben. Dieser Teil der Strecke gehört stellwerkstechnisch zum Bahnhof zur Logischer Garten. Im dortigen Stellwerk war zu jenem Zeitpunkt ein Mechaniker gerade mit Wartungsarbeiten beschäftigt. Dabei bemerkte er, dass das Ausfahrsignal längere Zeit auf Halt stand, anstatt, wie er fälschlicherweise meinte, Fahrt anzuzeigen. Deshalb stellte er nach mehrmaligem Anläuten das Signal manuell auf Fahrt. Das war nach Dienstvorschrift jedoch strengstens verboten. Nun fuhr der folgende Zug, der auf dem Bahnhof Zoologischer Garten gewartet hatte, auf den noch stehenden auf. Auch eine Schnellbremsung konnte den Unfall nicht verhindern. Bei dem Auffahrunfall kam ein Fahrgast ums Leben, 97 verletzten sich schwer. Im Oktober 1972 gerieten abgestellte Fahrzeuge in der Kehranlage des Bahnhofs Alexanderplatz in Brand. Zwei Züge und ein ca. 200 Meter langer Tunnelabschnitt wurden zerstört. Der neu aufgebaute Tunnel ist deutlich vom alten Tunnel zu unterscheiden. 1987 brannte erneut ein Zug im Verbindungstunnel Klosterstraße-Alexanderplatz aus. 1989 fuhr im Bahnhof Spittelmarkt ein Zug auf einen stehenden Zug auf. Dabei gab es ca. 10 Verletzte, 4 Wagen erlitten Totalschaden. Ursache sollen glatte Schienen durch Ölverlust bei einem vorausfahrenden Zug gewesen sein. Am 8. Juli 2000 brannte auf der Linie U2 im Bahnhof Deutsche Oper der letzte Wagen eines G1-Zuges aus. Da er am Ende des Bahnhofes stand und dieser nur einen Ausgang hat, mussten die Fahrgäste durch den Tunnel zum nächsten Notausstieg laufen. Brandursache war ein Kurzschluss gewesen. Mehrere Wochen hielten die Züge auf dem erheblich beschädigten Bahnhof nicht. Erst am 1. September 2000 konnten hier wieder Züge halten. Der damals scheidende portugiesische Botschafter seiner Exzellenz Nunes Barata übergab der BVG die Fliesenwandbilder des portugiesischen Künstlers José de Romeiras, die eigens für den Bahnhof gestaltet wurden und ein Geschenk der portugiesischen Botschaft an die Stadt Berlin waren. Die Wandbilder wurden bis zum 30. Oktober 2002 angebracht. Als Konsequenz aus diesem Unfall beschloss man, dass alle Bahnhöfe mit nur einem Ausgang personell zu besetzen sind, bis ein zweiter Ausgang eröffnet wurde. In den letzten Jahren wurden zusätzliche Ausgänge für die Bahnhöfe Britz Süd, Schillingstraße, Viktoria-Luise-Platz, Uhlandstraße, Theodor-Heuss-Platz, Sophie-Charlotte-Platz, Deutsche Oper und andere errichtet. Die wenigen Stationen noch ohne zweiten Ausgang sind Rudow und Konstanzer Straße, für die aber die Bauarbeiten schon begonnen haben. Die Fahrgastverbände Pro Bahn und IGAP fordern, dass auch die U-Bahnhöfe, bei denen die Ausgänge in der Mitte liegen, weitere Fluchtwege bekommen. Dies würde jedoch einen erheblichen finanziellen Aufwand sowohl für die BVG als auch für das Land Berlin erfordern, da es viele Stationen dieser Art gibt. Einen weiteren Unfall mit hohem Sachschaden, aber glücklicherweise keinen Verletzten, gab es am 25. März 2003, als am Kurt-Schumacher-Platz zwei Züge zusammenstießen. Wegen Bauarbeiten auf der U6 pendelte ein Zug zwischen Kurt-Schumacher-Platz und Holzhauser Straße, während der normale Betrieb nur zwischen Alt-Mariendorf und Kurt-Schumacher-Platz stattfand. Dort kehrten die ankommenden Züge über die Aufstellgleisanlage und fuhren zurück nach Altmariendorf. Der Pendelzug fuhr im Gleis 1, das Betriebsgleis in Richtung Altmariendorf, sodass er sich mit dem Normalbetrieb das Bahnsteiggleis am Kurt-Schumacher-Platz teilte. Weil er bei seiner Fahrt dorthin etliche Signale in der Haltlage überfahren musste, gab es eine genaue Dienstanweisung, wie dabei zu verfahren sei. Leider übersah der Fahrer des Pendelzuges bei seiner Fahrt, dass er das Einfahrsignal in den Bahnhof Kurt-Schumacher-Platz nicht bei Haltlager überfahren durfte. So kam es in den Mittagsstunden auf der Weiche vor dem Bahnhof zu einer Flankenfahrt mit einem gerade einsetzenden Zug in Richtung Altmariendorf. Beide Züge wurden dabei so stark beschädigt, dass sie verschrottet werden mussten. Auch die Gleisanlage wurde schwer beschädigt. Der normale Betrieb konnte erst nach 2 Tagen wieder aufgenommen werden. Fast 48 Stunden dauerte die Bergung der beiden verkeilten Züge, die überraschenderweise jedoch noch rollfähig waren.
Einsteigen bitte.
Filme, Musik, Merchandising. Inzwischen ist die Berliner U-Bahn als Motiv in vielen Filmen, aber auch in Musikvideos verschiedener Interpreten zu finden. Das liegt vor allem an der unbürokratischen Hilfe der BVG. Die Berliner U-Bahn spielt in zahlreichen Filmen zumindest eine Nebenrolle, gehört sie doch zu einer der Sehenswürdigkeiten Berlins. Filme sind unter anderem Emil und die Detektive aus dem Jahre 2001, Otto der Film aus dem Jahre 1985, Peng, du bist tot mit Ingolf Lück und mehrere Tatortfolgen. Im ungenutzten U55 Bahnhof Reichstag wurden Szenen der Filme Resident Evil und Equilibrium gedreht. Des Weiteren ist die U-Bahn in den Filmen Lola rennt, Die Bourne-Verschwörung und Flightplan zu sehen. Seit dem Jahre 2001 findet alljährlich im Vorfeld der Berlinale das Kurzfilmfestival Going Underground statt. Auf den Monitoren des Berliner Fensters, einem werbefinanzierten Informationsmedium via Bildschirm, die bundesweit in vielen Verkehrsmitteln anzutreffen sind, werden die Kurzfilme gezeigt. Der Gewinner des Festivals wird durch eine Abstimmung unter den Fahrgästen ermittelt. Die ehemalige Sängerin der No Angels, Sandy Mölling, ließ sich für ihre Single Unnatural Blonde auf dem U-Bahnhof Deutsche Oper filmen. Aber auch Sänger und Sängerinnen wie Kate Ryan, Annette Louisanne, die Band Overground, die Band Sportfreunde Stiller, Xavier Naidoo, die Fantastischen Vier, das DJ-Duo Blank & Jones und Melendez nutzten die U-Bahn und ihre Bahnhöfe für ihre Musikvideos. Auch Teile des Videos zu Dix B, der Berlin-Hymne der Band Seed, wurde in Berlins U-Bahnhöfen gefilmt. Neben dem üblichen Merchandising der BVG wie Tassen, T-Shirts oder Postkarten ließen sich Werbestrategen eine sehr ungewöhnliche Idee einfallen. Blaue und weiße Slips für die Damen bzw. Boxershorts für die Herren mit eingestickten U-Bahn-Stationsnamen, zum Beispiel Rohrdamm, Gleisdreieck, Onkel Toms Hütte, Krumme Lanke oder Jungfernheide. Eine zweite Variante sind Aufschriften wie Nothammer oder Pendelverkehr. Dieses Souvenir galt als Verkaufsschlager der BVG-Souvenirstände, wurde aber im Jahre 2004 aus der Vermarktung genommen. Im März 2006 erschien ein Bahnhofsquartettspiel, das Quartettkarten zu 36 U-Bahnhöfen, 4 pro Linie, beinhaltete. Neben Spielwerten wie Letzter Zug und Mülleimer enthält jede Karte einen kurzen Begleittext zur Geschichte und Besonderheiten des jeweiligen Bahnhofs. Das Musical Linie 1 des Berliner Grips-Theaters spielt komplett in den Bahnhöfen und den Zügen der Berliner U-Bahn. Es ist auch verfilmt worden. Der Spielfilm Möbius 17 von Frank Escher-Lemmer und Jo Preußler aus Berlin erzählt die Geschichte eines U-Bahn-Zuges, der nach der Eröffnung einer neuen Querverbindung in einer Möbius-Schleife gefangen durch ein Paralleluniversum rast. Das war der Artikel U-Bahn Berlin aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Dieser Artikel steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Stand 6. Dezember 2006. Gelesen von Matthias Köhler. Autoren- und Versionsgeschichte unter www.wikipedia.de